Hallo und herzlich willkommen beim Schauplatz-Podcast. Heute mit einer kleinen Precap-Folge, also wieder etwas ein vorgezogener Recap, denn wir haben tatsächlich sehr viele Kinofilme für euch sehen dürfen. Einige laufen schon seit ein paar Wochen, haben es noch nicht geschafft, uns zusammenzutun und diese zu besprechen. Und einige kommen auch erst noch raus oder sind diese Woche gestartet. Nur Dump Money läuft. Und deswegen, ihr werdet es vielleicht auch schon im Titel gesehen haben, werden wir jetzt für euch ein bisschen ballern in knackiger Kürze mit Würze. Werden wir schnell ein paar Filme besprechen. Und ich bin natürlich nicht alleine, denn an meiner Seite habe ich wieder meine sehr geschätzte Kollegin Selina Sondermann dabei.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag. Und ja, ich bin der Eugen und nicht der Nico. Wie mir erzählt wurde, war anscheinend auch, war man sich da bei Barbenheimer nicht ganz sicher, wer ist es denn du? ja, das war ich. Genau. Dann fangen wir direkt mal an, ne?
Mit Haunting in Venice.
Auf den du dich ja richtig gefreut hast.
Ja, also wir hatten ja davor besprochen, ich bin kein allgemeiner Fan dieser Hercule Poirot-Reihe von Kenneth Branagh. Ich finde ihn als Regisseur am Theater besser aufgehoben. Mord im Orient Express fand ich furchtbar. Tod auf dem Nil war halt für mich persönlich ein Guilty Pleasure. Wir wissen alle warum. Ohne jetzt auch in Spoilern für diesen Film zu gehen. Laufen beide auf Disney. Aber die Auflösung ist halt einfach genau meins. Und deswegen, und die Darsteller fand ich persönlich auch toll gecastet. Deswegen ist, wie gesagt, Tod auf dem Nil einfach eher so ein Guilty Pleasure. Ich bin mir dessen Schwächen absolut bewusst. Also so ist es nicht, dass ich jetzt komplett blind sage, oh, ist ein toller Film. Aber ich hatte mich dann schon sehr auf Tod in Venedig gefreut, weil ich ja schon oft in Venedig war. Ich finde das eine richtig tolle Atmosphäre und ich finde es auch creepy. Also oft sagen die Leute ja, es ist so romantisch, es ist so... Ist es auch alles, aber es ist auch gleichzeitig fucking gruselig. Also ja. Es ist Italien, es ist alt, es ist heruntergekommen. Die Stadt selber liegt im Sterben, das merkst du dieser Stadt an. Und deswegen ist es ein perfekter Schauplatz für Mord und Totschlag.
Ich würde vielleicht auch nochmal, bevor wir auf Haunting in Venice eingehen, kurz einordnen, wie ich zu dieser Reihe stehe. Bei mir ist es exakt andersherum. Ich bin kleiner Fan oder Guilty Pleasure von Mord im Orient Express. Ich verstehe, dass den viele total langweilig finden, aber mir gefällt einfach dieses Zugsetting. Mir gefällt da der Cast deutlich besser. Und ja, hier ist dann tatsächlich in dem Fall ist dort die Auflösung total meins. Bei Mord im Orient Express. Ich habe auch damals das Buch extra gelesen vor dem Film. Ist ja echt dünn. Und wie gesagt, ich mochte den, ich habe den dann tatsächlich ziemlich oft gesehen und dann wurde er halt immer schlechter, so, aber das war mir dann egal. Und dann habe ich halt Tod auf Nähe gesehen und dachte, boah. Also erstmal, der Film ist so hässlich, also er sieht wirklich furchtbar aus. Und ich fand den halt auch super langweilig. Also ich hatte richtig Bock, nachdem das so ein Guilty Pleasure von mir war. Aber da hat sich mehr und mehr herausgestellt, oh mein Gott, Kenneth Branagh macht hier nicht Volksbühne, sondern er macht Seniorenkino vom Allerfeinsten mit seinen Filmen. Und er ist leider auch nicht gerade wenig von sich überzeugt. Also ich glaube, er feiert seine Visage und seinen Scheißakzent schon sehr.
Das ist auch 90% des Films ist eher in Close-Up, also...
Und ich glaube, jetzt genau bei Haunting in Venice finden wir da wieder ein bisschen zueinander, denn der ist wirklich, also erstmal vorneweg, der Film sieht besser aus als Tod auf dem Nil, denn wir haben hier echte Schauplätze zu bieten. Doch leider entfernen wir uns schon schnell von den schönen Kanälen Venedigs und gehen in ein super austauschbares, langweiliges Haus, wo dann der Krimi-Rätselspaß in Anführungszeichen einsetzt. Ja, also ich fand den Film wirklich sterbenslangweilig. So, es ja, tut also mir leid.
Der Trailer hat halt so frohlockt, dass wir jetzt vielleicht irgendwie auch mit Genre-Bending, also hat er Elemente von einem Horrorfilm, auch dieses Sounddesign mit den abgehackten Streichern, das hat mich total gekriegt. Aber im Endeffekt ist der Film, also wir haben die Seance, die dauert vielleicht ganze 5 Minuten am Anfang, die ist relativ schnell abgehakt, dann geht's über in, ja, Porosiza, vielleicht eventuell Gespenster, aber eigentlich geht's ja doch um was ganz was anderes und es geht um einen stinklangweiligen Fall der Ermordung und ja.
Also es ist auch leider, der Cast ist auch, es sind zwar namhafte Leute dabei, Michelle Yeoh hat gerade dieses Jahr einen Oscar gewonnen und dann ist, sage ich mal, sie ist der Dreh- und Angelpunkt der Seance und alter Vater, war das nicht gut gespielt. Also wirklich sehr schade. Der Horror hier ist so behauptet wie in Haunted Mansion. Also Disney versucht es das zweite Mal, uns mit behauptetem Horror einzuschläfern dieses Jahr. Und ja, diesmal haben sie es auch geschafft. Also ich bin bei beiden Filmen, ich kann die Augen irgendwann nicht mehr aufhalten. Und so erschreckend das ist, also das Rätseln wird einem ja vorenthalten, da einem Kenneth Branagh und Hercule Poirot alles vorkauen, aber dann trotzdem so Einzelheiten konnte man dann trotzdem, genau, ach so, das ist jetzt das, deswegen, so sage ich mal, diese typischen Sachen, aber das ist nicht das coole Rätselraten, sondern das ist das, ja. Oh, jetzt machst du das, deswegen, so, das ist halt so super lame und dann auch weirde Sequenz, ich meine, wenn er da sein Gesicht ins Wasser steckt, um da die Äpfel abzulecken.
Ja, warum brauchen wir seine Zunge in Close-Up, die nach dem Apfel angelt, also nein, danke.
Das war wirklich, das war so Fremdscham. So, egal, wirklich, reicht auch. Also der Film ist, mein Gott, aber dennoch, die Leute, die Agatha Christie-Fans sind, die Ü60 sind, geht da mal rein, das ist was das für euch.
Haben wir Ü60-Hörer jetzt ganz mal in die Runde gefragt?
Da ihr wahrscheinlich, wenn ihr kein Instagram-Account habt, um euch dann bei Nico zu melden, schreibt eine E-Mail an. Oder ruft an unter der 01.
Einfach bei der Topalast Callcenter anrufen.
Ja, stimmt. So, genug gespottet, aber weiter aufgeregt. Ich habe nämlich noch was viel Schlimmeres gesehen. Es tut mir leid. Eigentlich ist es nicht so unser Rat, hier über Filme so herzuziehen. Aber Expendables 4 lässt einem da leider keine Wahl. Ist gestern angestartet in den Kinos. Gestern ist aus heutiger Sicht der Donnerstag, der 21. September. Und Alter, ich habe keine Expendables-Filme vorher gesehen, aber ich habe mich danach nochmal bei den Pressekollegen vergewissert. Sind die anderen auch so schlecht? Nein, die anderen sind Quatsch, aber das hier ist wirklich holy shit. Ich muss da nicht viel zu sagen. Der Film ist unfassbar hässlich. Es wird einem vorgegaukelt, hier einen Ensemble-Film zu bekommen, aber es ist ein Jason Statham-Solo-Film im Endeffekt und zwar ein ganz schlechter. Sylvester Stallone wird ganz schnell aus der Handlung geschrieben. Also das ist wirklich Etikettenschwindel. Megan Fox ist furchtbar. Es tut mir leid, sie ist richtig schlecht und anstrengend. Die Sprüche sind kaum zum Aushalten. 50 Cent redet so ein Quatsch. Dolph Lundgren, es ist auch noch beleidigend. Also es ist einfach, hier wird Alkoholismus wird verkommt zum Witz. Es ist einfach so, Alkoholiker hadert den ganzen Film über damit, trinke ich nun oder trinke ich nicht. Also ja. Und am Ende trinkt er doch und kann erst dadurch wieder zielen. Also wirklich coole Subbotschaften, die hier mit drin stecken. Es ist ein riesengroßer Mist. Es ist unfassbar langweilig. Zwei Setpieces. Du hast eine Bar und ein Schiff. Das ist es. Und du hast noch Gaddafis alte geheimes Labor in Libyen. Das ist wirklich, es ist so ein Quatsch. Aber es ist so hässlich und so langweilig. Guckt diesen Film. Könnt ihr gut getrost sein lassen. Wie gesagt, es sind Sprüche zum, man will sich die Hand an den Kopf schlagen. Es ist, da funktioniert nichts, da ist kaum Chemie zwischen Stallone und Jason Statham, das könnte ich noch zulassen. Es ist aber auch nur 5 Minuten im Film. Der Rest ist halt pure Langeweile. Es ist so schlimm wie The Mac. Also es ist leider die Szenen, ja, The Mac 2. Wer dachte, die Szenen auf dem Schiff von The Mac 2 sind schon langweilig? Hat Expendables 4 noch nicht gesehen und der hat keine Haie. So, dafür hat er wieder Dritte Weltkrieg gefahren, echt schwachen Andy Garcia. Es ist super enttäuschend. Ist paar Sprüche muss ich dann doch schmunzeln, weil es so ein Blödsinn war. So, und es einfach Quatsch ist und dem Film sich um nichts schert. Das fand ich dann halt wiederum ganz nett. Aber ansonsten kann man den weglassen. So. Dann, was haben wir noch gesehen, Selina? The Nun 2.
Anders gesagt, 2 Nonnen stand bei uns im Spielplan.
Ja,
Was sage ich dazu? Also ich habe dann an 1 um Mitternacht irgendwie als Vorbereitung geguckt, war da schon ein bisschen enttäuscht. Also ich bin grundsätzlich, dazu muss man erstmal sagen, ich bin in Österreich aufgewachsen, ein katholisches Land. Ich bin total anfällig für Religionshorror. Also das ist eigentlich genau meins, sowas wie Seven zum Beispiel. Wenn jetzt ein Täter aus religiös motivierter Überzeugung mordet, das finde ich wirklich gruselig. Also selten läuft es mir kalt über den Rücken oder bei Filmen, die Religionen als Horror instrumentalisieren, die finde ich wirklich toll. Da war ich, wie gesagt, dann bei The Nun schon enttäuscht, weil das so halb gar wird eben eine Nonne, die ist gruselig, aber eigentlich ist sie ja keine Nonne, sondern ein Dämon. Und dann geht es bei The Nun 2 dann nur noch bergab, muss ich sagen.
Ja.
Also da ist für mich keine Logik mehr dahinter, weil wir haben dann auch irgendwann 3, also ohne das spoilern zu wollen, wir haben 3 Figuren irgendwann. Es ist einfach für
das Konstrukt. Fandest du den ersten Teil besser?
Weiß ich nicht. Also vielleicht lag's ja.
Also bei mir ist es so, ich bin tatsächlich großer Fan von The Conjuring 2, gerade wegen dieser Nonne. Ich war auch sehr jung, das sage ich häufig hier, aber es ist auch einfach leider so gewesen. Das war so einer dieser Filme, die wir damals heimlich nachts auf der Klassenfahrt geguckt haben. Ja, so jung bin ich, als The Conjuring 2 rauskam. Und der hat mir richtig Angst eingejagt. Also diese Nonne fand ich gut unheimlich. Umso gehypter war ich dann damals auf The Nun 2, wo ich knapp 16 war, als der rauskam. Da kann man jetzt mal do your math. Das ist jetzt 5 Jahre her, dass der Film rauskam. Und mich dann da reingeschmuggelt habe in meinen Kumpels ins Kino, voll heißer Vorfreude. Und zu meinem Überraschen stellen musste, schon mit 15, Alter, ich habe keinen Schiss. Also das ist ja nicht gruselig hier, was hier gerade passiert. Und das Viech, vor dem ich so Angst hatte, ihr habt es geschafft, das irgendwie ungruselig zu inszenieren. Da war ich dann schon dann doch etwas enttäuscht. Und was soll ich sagen, jetzt der neue Film ist so, ich finde, der sieht halt wirklich gut aus. Also es ist ein schön gefilmter Horrorfilm, aber gleichzeitig auch ein total uninspiriert langweiliger Horrorfilm. Also Michael Chavez heißt der. Der hat La Llorona gemacht in Conjuring 3. Und Conjuring 3 hat er schon verkackt. Der Typ, der hat es einfach nicht drauf, Grusel zu inszenieren. Das Erste, was ihm einfällt, der erste Gruselmoment, ist allen Ernstes einen Ball ins Dunkle rollen zu lassen und dann kommt er wieder rausgerollt. Alter, das habe ich ja noch nie gesehen. So. Und dieses Nonnendesign und so ist alles gleich. Und die Nonne ist halt mittlerweile auch die wird verbraucht, also der Grusel ist aufgebraucht von ihr, von dem creepy Design. Es gibt eine Szene, da steht sie wieder mal im Gang, das fand ich schön creepy, ist mit den Zeitungen, das fand ich auch ganz nett alles, aber wirklich erschrecken tut man sich nicht und das ist halt schade, weil das ist ein handwerklich gut gemachter Film und ich fand nicht mal die Schauspieler so schlecht, also Tessa Farmiga, wie sie glaube ich heißt, die Tochter von Vera Farmiga, ich finde die richtig gut sogar, ich finde die ist sympathisch, ich habe dir gern zugesehen, hätte mir da noch ein bisschen mehr Angst, ein bisschen mehr Thrill und vielleicht dann noch ein bisschen mehr Handlung, hätte nicht geschadet, auch hier das kleine Mädchen an der Schule, dann da der Typi halt aus dem ersten Teil, dessen Namen man sich leider nicht erinnern kann. Und auch
Frenchie,
genau. Und das kleine Love Interest, was dann noch angedeutet wird. Alles eigentlich nette Zutaten für einen guten Standard-Horrorfilm, aber der sich an so abgegriffenen Klischees bedient, wo ich dachte, oh Mann, ey, ist das ärgerlich. Und positiv anmerken mich aber, wie wenig hier auf CGI gesetzt wird. Also hier ist viel handgemacht. Hier sieht viel echt und viel greifbar aus, selbst im Finale, was nochmal ordentlich aufdreht. Ich sag nur, also Blutkübel und so, ne? Das ist schon, das wirkte alles echt und das hat mir gut gefallen. Dann besser als zum Beispiel Popes Exorzist. Aber der ist halt super, super lahm, leider, The Nun 2. Trotzdem, Horroranfänger können da gerne reingehen. Aber wenn ihr schon 2 Filme mit der Nonne gesehen habt, braucht man den eigentlich nicht mehr. Ich würde sagen, wenn man Schiss vor einer Nonne haben will, guckt man immer noch Conjuring 2, weil der war herrlich. Der hat einen herrlichen Twist. Und hier ist halt das Problem. Eine Sache muss ich noch sagen, weil hier ist so, du hast halt das Problem eines Prequels, das hattest du schon beim ersten Teil, dass du weißt, wie die Geschichte quasi ausgeht, weil wir haben alle Conjuring 2 gesehen, mehr oder weniger. Also wir wissen, wo die Reise hingeht. Plus hier hast du noch das Problem, es ist sowohl ein Prequel als eine Fortsetzung. Und du hast, der Film hat beide Krankheiten. Er will mehr machen, aber halt nicht wirklich mehr zu bieten. Und wir wissen immer noch, wo die Reise hingeht. Also es ist eigentlich alles ein bisschen unnötig und raubt nochmal extra Spannung. Fand ich schade. Trotzdem, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, es ist, das Conjuring-Universum ist jetzt mittlerweile das Marvel-Universum des Horrors.
Ja.
Und da
jemand wie ich blicke da zum Beispiel gar nicht durch.
Also die Qualität nimmt halt so wie bei Marvel über die Jahre dann halt natürlich auch automatisch ab. So, ich finde es trotzdem irgendwie ganz nett, dass wir jetzt so ein Horror-Franchise haben, was auch mit Post-Credit-Scenes und so weiter aufwartet. Irgendwie hat das was und ich habe immer noch Bock auf dieses Franchise, obwohl es super lahm geworden ist. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so, immerhin sind es hochwertige Horrorfilme. Das muss man ihnen einfach lassen.
Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt diesen Herbst 3 Besessenheits- bzw. Dämonenfilme bekommen, weil es kommt ja jetzt im Oktober Exorcist Believer raus.
So eine Angst vor dem. Ich habe so eine Angst vor dem. Ey.
Den wir aber ja leider jetzt verpassen, weil ich bin in Zürich, du bist schon in London. Wenn die PV ist und Release ist halt auch in London. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Bock, den in London zu gucken. Da habe ich Besseres zu tun.
Dito.
Ich werde den also erst relativ spät sehen. Ja, David Gordon Green, also ich verzeihe ihm ja alles, weil der in Bones and All mitspielt, meinem absoluten Lieblingsfilm letzten Jahres, ihr erinnert euch.
Halloween Ends ist unverzeihlich dafür.
Ich weiß, aber ich sage, es ist unverzeihlich, aber ich verzeihe es ihm trotzdem, weil er einfach mir eine fucking Angst eingejagt hat in diesem Film, egal.
Ich verstehe es, ich verstehe es.
Aber...
Soll nur keine Regie machen, sorry. So,
okay, genau. Ja, es soll Schauspieler werden stattdessen. was ich eigentlich sagen wollte... Ein Tipp, der vielleicht bei euch gar nicht, noch gar nicht auf dem Schirm steht, kommt im November. It Lives Inside. Ich glaube, kann ich ohne den Exorcist jetzt gesehen zu haben, sagen, das ist der interessantere Ansatz von allen dreien, weil es um eine indische Familie, die in Amerika lebt. Also es geht auch um diese zwei Identitäten und einen Dämon, der praktisch eben mit immigriert ist in die Staaten und auch nicht komplett das Rad neu erfunden hat, aber doch einen interessanten Ansatz hat durch dieses Milieu einer Familie, die eben eigentlich auch Fish out of water sind. Deswegen, wenn ihr euch nur auf einen einigen könnt, dann würde ich wirklich zu diesem raten. It Lives Inside ab November im Kino.
Hat er auch so ein bisschen Boogeyman-Vibes gehabt.
Ja,
also genau. Der Trailer jetzt. Ich habe den Film noch nicht gesehen, aber da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und dann haben wir abschließend noch etwas, das wir jetzt mal ausnahmsweise dann doch...
Ein Horrorfilm. Achso, ja, eine Empfehlung, Entschuldigung, das war dann... Ja, stimmt, bei Expendables ist ja kein Horrorfilm, sorry.
Genau, eine Empfehlung. Kein Horrorfilm. Das ist tatsächlich Dump Money. Also ich glaube, wir können den beide empfehlen, auch wenn wir...
Unter Vorbehalten.
Ein bisschen ernüchtert waren. Die Erwartungshaltung war da dann doch wieder ein bisschen... größer.
Ja, aber der Trailer war ja wirklich Hammer.
Ja, der Trailer war wirklich der Oberhammer, das stimmt. Also, so, worum geht's, Selina?
Es geht um, es geht um diese Finanz Revolution der Pandemie, GameStop-Aktie, die auf einmal entgegen aller Erwartungen in die Höhe geschnellt ist, weil Privatinvestoren diese Aktie gekauft haben, weil sich jemand auf YouTube und Reddit für diese Aktie ausgesprochen hat, Keith Gill, gespielt von einem überragenden Paul Dano.
Ja. Absolut. Für mich ist der Film ein bisschen, also es ist für mich ein bisschen typisch Craig Gillespie.
Gillespie,
danke. das, was Cruella für Joker war, ist für mich jetzt ein bisschen Dump Money für The Big Short. Im Vergleich
wobei ich ganz kurz sagen muss, Lars and the Real Girl, fantastischer Film.
Also, ja. Ja.
Von dem Regisseur.
Hab ich jetzt nicht gesehen. Pam und Tommy habe ich auch reingeguckt, dann auch abgebrochen. Aber was haben wir hier? Wir haben hier eigentlich im Kern eine gar nicht mal so uninteressante Geschichte, die dann aber erst gegen Ende immer interessanter wird. Und ich fand halt, also ich habe ein bisschen lang gebraucht, um in diesen Film reinzukommen und so, okay, was soll mich jetzt hier so wirklich packen? Was willst du eigentlich erzählen? Oder wo liegt dein Fokus? Weil es werden unfassbar viele Fässer und Nebenschauplätze aufgemacht, die auch alle eine Rolle spielen. Aber halt, ich nicht so richtig das alles so in einen gewissen Schwung, also es war nicht alles so, ach hier, ist das zahnt alles so flüssig ineinander und passt alles zusammen, das ergibt sich dann alles im Laufe des Films schon und schafft dann im Endeffekt dann doch ein rundes Gesamtpaket, aber während man den Film gesehen habe, hatte ich schon manchmal gedacht, okay, warte mal, wo geht's jetzt hier eigentlich hin? Weil ich fand alle Schauspieler gut, aber das Drehbuch hat nie wirklich mir den Schwung vermitteln können, den es eigentlich wollte. Also ich war mir nicht sicher, okay, macht er jetzt hier ein ernstes Drama draus? Und dafür war dann wieder zu viel Humor drin, aber der Humor hat nicht wirklich gezündet. Deswegen war es für mich ein bisschen eine ambivalente Erfahrung, diesen Film zu sehen. Es ist halt, ja, wie ging es dir da? Bevor ich da weiter drauf eingehe.
Ja, also ich war vom Drehbuch wirklich enttäuscht, weil alle Witze, die wirklich irgendwie zünden, sind im Trailer, wie immer. Es ist, wie du sagst, kein Schwung, kein Pep. Die Dialoge sind richtig die langweiligste Art und Weise, wie du etwas bereden kannst manchmal. Einfach, weiß ich nicht, also auch diese kurzen, die sind in die Internetwelt eingetaucht wird. Da liest zum Beispiel Paul Dano dann so Kommentare vor. Und so, oh, das war jetzt gemein. Also, was? Also, da kann halt Snap, das kann lustiger sein, wenn er jetzt eben seine Hater irgendwie vorliest, sondern nachher kommt er drauf, oh, eins, das hat sogar sein Bruder geschrieben.
Und vor allem die Entwicklung auch dann von den Hatern zu, ach, schau mal, der Typ hat Erfolg, geil, jetzt finden wir ihn auch cool. So, das ist so, das passiert alles so en passant und ich finde das ja auch gut, wenn das nicht so dick ins, aber man spürt das halt manchmal nicht so richtig. Das geht alles so, das zieht alles so ein bisschen an einem vorbei, was ich halt schade finde.
Und ich muss auch sagen,
es fühlt sich halt so ein bisschen an, als ob man The Big Short in Zeitlupe guckt hier. Und das ist halt so, du hast wieder einen wunderbaren Cast, der leider absolut verschenkt wird. Ich meine, selbst Pete Davidson war wieder absolut erträglich in dem Film eigentlich. So, also muss ich sagen, ich habe mich dieses Jahr nur über ihn aufgeregt in seinen ganzen Blockbuster-Kamis und jetzt sagst du, ach, hier komm, ist ja doch ganz witzig. Aber was ich dem Film lassen muss, wie gesagt, es ist ein spannendes Thema. Es ist ihm zwar ein bisschen egal, wie gut man sich damit auskennt, denn so schön erklärbärmäßig wie bei, ja, es nervt mich ein bisschen die ganze Zeit, jetzt hier Big Short ranzuziehen, aber da war es halt so cool, da war das so unterhaltsam und da, ach so, da checkt jeder das. Hier war es so, oh, man muss schon ein bisschen Ahnung haben von Aktien-Stuff und so, um zu verstehen, was hier abgeht. Und ich habe da halt keine Ahnung von, deswegen hat mich der Film auch manchmal abgehängt. Obwohl er so ein langsames Tempo hat. Mhm. Und jedes Mal, wenn er Pep aufbauen will, dann wirkt es immer so ein bisschen, ja, ist ganz nett. Was er aber gut macht, ist, ich finde, er zeigt recht gut, repräsentiert die Internetwelt ziemlich gut. Also diese YouTuber-Lifestyle und so, das wirkt authentisch und nicht allzu realitätsfern oder cringe, wie man dann vielleicht sagt. Das Einbinden von Reddit, von Memes und so, das wirkt sehr organisch. Und da kam dann auch für mich der Witz auf, da ich dann doch in dieser Social-Media-Welt mich dann doch irgendwo auch wieder zu Hause fühle, entstehen da ein paar wirklich gute Gags und halt den Schauspielern, Seth Rogen, Charlene Woodley, Nick Offerman, Pete Davidson, Clancy Brown und natürlich allen voran Paul Dano, den sieht man einfach gern zu. Auch ein Sebastian Stan macht wieder Spaß, der irgendwie noch irgendwie wirkt es so, als hätten sie Pam und Tommy gleichzeitig gedreht, also als wären er und Craig Gillespie direkt von Set zu Set hin und her gesprungen. Aber das ist alles schon nett und spannend, aber man muss sich halt auch schon ein bisschen vorinformieren über das Thema und auch America Ferrara auch wieder nett, aber es ist alles nicht so, ach, so emotional kriegt es mich nicht wirklich, weil dann auch wieder die Ernsthaftigkeit war mir nicht ernst genug. Also löst sich dann auf in so komischem Heroismus und so moderner Art von American Dream-Propaganda fast schon. Das fand es ein bisschen heftig gegen Ende, weil zwischendurch diese Schlangengrube, die dieser Aktienmarkt eigentlich auch ist, eigentlich echt schön gut ernst gezeigt wurde. Das wurde dann halt wieder ein bisschen entschärft. Fand ich schade. Ja, und deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, aber dennoch ist das ein unterhaltsamer Politfilm.
Ja, was ich noch sagen wollte, ich einfach die Musik, mit den Musiksequenzen kam ich nicht so klar. Wie du schon sagst, also es fehlt insgesamt dieser Schwung und dann wurde halt irgendwie so halbherzig versucht, gefühlt mit, oh, wir bauen jetzt Nicki Minaj ein, weil da kriegen wir jetzt den Pep wieder rein, da holen wir die jungen, coolen Kids ab. So hat sich das ein bisschen angefühlt für mich.
Ja, obwohl ich sagen muss, ich bin
der Aber Erste. Aber du bist ja ein Kid und dich hat's gekriegt, also vielleicht funktioniert's ja doch.
Ich bin der Erste, der sich über Needle Drops aufregt. So vor allem, wie gesagt, bei Fast and Furious habe ich Sneaker Store Mucke genannt. So, das ist einfach, weißt du, so, das nervt mich total bei so großen Filmen. Hier fand ich es aber, muss ich immer schmunzeln bei der Auswahl der Songs, weil das halt Songs waren, die auf TikTok trenden. Getrendet sind immer auch zu dem Zeitpunkt und deswegen hat das für mich in dem satirischen Aspekt die Verwendung der Songs dann doch ganz gut funktioniert. Aber für eine Satire ist er dann halt doch wieder zu unlustig und zu wenig drüber, also zu lahm einfach. Deswegen, ich finde, der steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber ich kann ihm gar nicht richtig schlecht reden, weil im Endeffekt ist es dann doch ein spannender und immer noch unterhaltsamer Film, aber der ist halt ein Tick zu lang und ein, ja, ist schade. Aber dennoch,
also, ja, Empfehlung wert. Du ziehst deine Connections zu The Big Short. Ich habe da sehr viel Ähnlichkeit zu The Social Network gesehen. Dazu möchte man auch sagen, es basiert auf einem Buch namens The Anti-Social Network. Aber man merkt halt einfach, okay, das ist jetzt nicht Aaron Sorkin, der das Drehbuch geschrieben hat. Das ist kein David Fincher, der hier Regie führt. Es ist so ein bisschen zweitrangig fast, aber trotzdem, wie du sagst, unterhaltsam, also ich würde den schon empfehlen, aber ich möchte noch einen kleinen weirden Dings dazu erwähnen. Wenn euch an The Social Network erinnert, die Zwillinge, die ja von Armie Hammer gespielt werden, die Winklevi-Brüder, also Winklevoss, aber die werden dann Winklevi genannt, weil sie ja zweimal da sind, die haben diesen Film produziert. Also etwas ja, weird, weil die ja eigentlich auch Elite sind. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was deren Agenda hier ist.
Ja, das stimmt. Hast du mich darauf aufmerksam gemacht beim Abspannen. Aber dennoch, startet Ende Oktober. In UK ist er jetzt schon draußen, in den US. Man sollte da doch mal einen Blick drauf wagen. Gerade auch vielleicht an die ganzen Jugendlichen unter uns, die sich da auch so mit dem, so gerne den Aktienmarkt und so reinfuchsen gerade. Gerade für die sollte das vielleicht dann doch nochmal ein spannendes Thema sein und auch vielleicht so ein bisschen auch zum stellenweise nochmal genauer draufschauen, hinterfragen, anregen, obwohl ja auch wieder the fuck the capitalism. Ich weiß nicht, wie ernst ich das im Endeffekt nehmen kann, diesen Mittelfinger, den der Film am Ende zeigen will. Dennoch spannend. Und wie gesagt, man kann den angucken und der kann, ist glaube ich, erreicht aus, um für Diskussionen anzuregen, aber halt nicht, um lange im Gedächtnis zu bleiben.
Ja.
So, das war es jetzt erstmal dazu. Das war unser kleiner Kino-Recap. Ging jetzt schon wieder 30 Minuten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Willst du noch was loswerden, Selina?
Nein.
Okay, dann starten wir jetzt, genau, wir waren beide nicht, weder in Venedig oder so, aber wir starten jetzt in den
London!
In den Festivalherbst du gehst erstmal nach Zürich und dann nach London. Ich bin dafür etwas intensiver in London und ja, wir freuen uns dann auch demnächst, euch von dort berichten zu dürfen. Wir sind beide schon ganz aufgeregt. Also das wird richtig cool. Und ansonsten viel Spaß mit anderen Schauplatzfolgen. Hört gerne bei dem Recap Ende September rein oder bei unserer Fantasy-Filmfest-Folge, die jetzt auch die Tage online kommen wird. Ansonsten liest unsere Kritiken auf dem Blog. Da wird bald was zu The Creator kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dienstag 18 Uhr ist es soweit. Darf ich drüber reden? Ich habe ihn schon für euch gesehen. Der groß heiß erwartete Sci-Fi-Blockbuster dieses Jahr, der jetzt Dune ersetzen muss für uns im Herbst. Und schaut generell mal rein, da das Portfolio erweitert sich. Wir haben mehrere Autoren dort jetzt, die da fleißig schreiben. Das wird alles richtig cool und da stehen auch richtig spannende Kritiken und Artikel. Deswegen schaut da gerne mal vorbei unter www.schauplatzblog.com Und genau, ansonsten wünsche ich einen schönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid.
Und ein schönes Wochenende.
Genau, wie man, oder wie sie bei der Börse vor 8 immer sagen, einen schönen Abend von wo auch immer sie uns zusehen.
Oh Gott.
Ciao, ciao.
Tschüss.